Deutschlandfunk. Der Tag.
Es liegt mal wieder ein Hauch von Showdown über der Linken. Und mal wieder geht's um Sarah Wagenknecht, a.k.a. das Damoklesschwert. So sieht es zumindest die Parteispitze und hat genug davon, dass die sich mehr an der eigenen Partei abarbeiten würde als an den anderen und dann auch noch droht, vielleicht dann doch mal irgendwann eine eigene Partei zu gründen. Also kommt jetzt die Bitte, leg doch das Mandat nieder. Und seitdem stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, was das bringen soll. Gesine Lötsch beantwortet das so.
Der Beschluss des Parteivorstandes führt zu keiner Lösung und vor allen Dingen ist er in der Sache wirkungslos. Der Parteivorstand hat Sarah Wagenknecht aufgefordert, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Das entscheidet sie natürlich nur selbst.
Und bis jetzt entscheidet die mal gar nichts. Ist eine Zukunft der Linken also tatsächlich eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht? Und welche Zukunft hat die Linke eigentlich überhaupt noch? Reden wir gleich drüber. Und gutes Sterben, aber kein Geschäft mit dem Tod. Sterbehilfe ermöglichen, aber nicht fördern. Einen Rahmen schaffen, aber nicht zu hohe Hürden. Wie schwer das ist, das zeigt sich gerade einmal mehr in der politischen Debatte über eine der existenziellsten Fragen überhaupt. Wie ist selbstbestimmtes Sterben möglich? Der Tag am 13. Juni 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Super, dass er jetzt in der Leitung ist, Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Und ehrlich gesagt, Johannes, ich muss sagen, ich persönlich habe ein kleines Déjà-vu, weil wir haben noch vor ein paar Monaten erst über Streit in der Linken gesprochen. Da spielte Sarah Wagenknecht auch eine ziemlich prominente Rolle. Also es ist schon eher so ein alter Streit, der hier nochmal neu aufflammt, oder?
Ja, es wiederholt sich. Die Linke dreht sich um sich selber und kommt dann natürlich irgendwann mal an den Punkt an, an dem man schon war. Was jetzt tatsächlich neu ist, ist der Versuch des Parteivorstands, ja, dieses im Kreis drehen zu beenden, indem man am Samstag eben gesagt hat, wir beschließen als Parteivorstand, das war es, unsere Zukunft findet ohne Sarah Wagenknecht statt. Der Bruch. Der offizielle Bruch, kann man sagen, die Aufforderung damit verbunden, das Mandat niederzulegen an sie, weil sie ja bekanntermaßen damit liebäugelt, eine neue Partei zu gründen bis Ende des Jahres. Ja, und jetzt hofft man sozusagen darauf, dass sich dadurch, wenn auch der Prozess sich noch nicht erledigt hat, weil sie ja weiterhin Parteimitglied ist, Fraktionsmitglied ist, hofft man zumindest darauf, dass man inhaltlich stärker wahrgenommen wird als Partei, die ohne Sarah Wagenknecht agiert und die ohne Sarah Wagenknecht auf Schwerpunkte setzt.
Okay, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber eins nach dem anderen. Also erstmal habe ich da von ihr jetzt noch gar nichts zu gelesen. Sitzt Sarah Wagenknecht das jetzt aus oder hast du schon mehr Informationen als ich hier in Köln?
Ja, offiziell will sie sich nicht äußern. Sie hat sich witzigerweise am Tag vor dieser Entscheidung hat sie sich nochmal in einem Weltinterview dazu geäußert, wurde natürlich angesprochen auf ihre Ideen zur Parteigründung. Da hat sie auch bestätigt, dass sie in Gesprächen ist, dass sie Teil dieser Gespräche ist und hat gesagt, dass sie sich, ja, wenn es eine neue Partei gibt, was nicht so einfach ist, wie sie selber einräumt, dass sie sich da bis Ende des Jahres entscheiden muss. Denn es würde ja darum gehen, bei der Europawahl anzutreten. Also tatsächlich dann auch als Konkurrenzliste sozusagen zur eigentlichen Linken, die sich ja auch schon auf die Europawahl vorbereitet, anzutreten. Ja, und ansonsten lässt sie andere für sich sprechen. Sie hat ja gerade in der Bundestagsfraktion einige Anhänger, die auch entsprechend scharf teilweise den Parteivorstand kritisieren. Da kamen von Klaus Ernst, dem Wirtschaftspolitiker, und Alexander Ulrich, dem parlamentarischen Geschäftsführer, kamen Rücktrittsforderungen an den Parteivorstand. Andere haben gesagt, das treibt einen Keil durch die Partei, weil es eben nicht so ist, dass man mit Sarah Wagenknecht einer Person den Stuhl vor die Tür setzt, sondern sie in der Partei doch noch durchaus einen nennenswerten Rückhalt hat, zumindest in Teilen der Partei.
Gut, bevor wir da vielleicht ins Detail gehen, würde mich ja nochmal interessieren, also den Stuhl hat man ihr jetzt hingestellt und ne, laut diesem Zitat eben auch anderen, aber mehr als Stuhl hinstellen, dieses Symbolische, ist jetzt auch nicht passiert, ne? Oder gibt es dann irgendwann mal ein Parteiausschussverfahren, wenn Sarah Wagenknecht sich da jetzt nicht äußert und sich ja angekündigtermaßen bis Ende des Jahres Zeit nimmt?
Ja, das wird ganz interessant, also dass sie das Mandat niederlegt, das gilt als eigentlich ausgeschlossen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das wäre ja eine saubere Lösung für die Partei, dann würde sie das Mandat niederlegen, würde aus dem Bundestag ausscheiden, dann würde die nächste Person, Ulrike Eifler aus der Landesliste NRW, würde dann nachrücken und ja, gut wäre es und die Linke könnte dann quasi als Fraktion weiterarbeiten, vielleicht würden dann noch ein paar andere niederlegen, aber so funktioniert es halt nicht. Ne? Mhm. Es gibt verschiedene Varianten, die da im Weg stehen. Du hast gesagt, Parteiausschlussverfahren, das ist interessant, weil ja man gucken muss, ob es vielleicht wieder den Versuch gibt eines Parteiausschlussverfahrens. Nicht vom Vorstand, der sich ja dabei sowas immer, sage ich mal, eher bedeckt hält oder nicht zu stark in Szene setzen will. Es gab ja auch schon den Versuch, sie aus der Partei auszuschließen, weil sie ja doch auch einige Gegner hat. Was jetzt dazukommen könnte, und das war am Samstag auch interessant, ist dieser Vorwurf, nämlich, das heißt da in dem Beschluss, es ist nicht akzeptabel, dass Ressourcen aus für die Linke gewonnenen Mandaten für den Aufbau eines Konkurrenzprojekts genutzt werden. Das impliziert den Vorwurf, dass da was passiert, dass so zum Beispiel Mitarbeiter von ihr oder Mittel, da geht es auch um ein geschlossenes Wahlkreisbüro, quasi jetzt schon nicht mehr der Partei- und Fraktionsarbeit zugutekommen, sondern quasi sich damit beschäftigen, wie kriegen wir Leute zusammen, um da was Neues zu starten, die Wagenknecht-Parteiliste, Wagenknecht, wie auch immer es dann heißen mag. Und da liegen offensichtlich auch Beweise vor, es gibt eben nicht von ihr persönlich, aber aus ihrem Umfeld eben Anwerbungsversuche, in Richtung linken Mitgliedern, auch in Richtung linken Mandatsträgern zu fragen, hey, wenn wir da was Neues machen, wärt ihr da dabei? Mhm. Und da sind wir jetzt, wenn es um das ganze Thema Parteiausschussverfahren geht, sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir dann schon, sage ich mal, sehr viel näher an einer wirklichen Begründung jenseits von, sie kokettiert damit, sie sagt bestimmte Dinge öffentlich sind, nämlich im Sinne von, ja, es gibt da Versuche sozusagen, Leute auf ihre Seite zu ziehen. Da ist dann aber am Ende des Tages die Frage, ist sie selber involviert? Und die zweite Frage ist einfach die der Länge des Verfahrens, denn so Parteiausschlussverfahren, die gehen in der Regel dann mit Berufung und eventuell noch verordentliche Gerichtsbarkeiten, Sarrazin etc., wir kennen es ja, das dauert ganz, ganz lange. Und dann hätte man wieder wahrscheinlich so ein Jahr oder sowas, eine Diskussion darüber, ist jetzt noch in der Partei, ist sie nicht in der Partei, etc. Und das will man eigentlich auch nicht.
Also dann ist die eine große Frage, wie konkret Sarah Wagenknecht da tatsächlich schon Strukturen für eine neue Partei aufbaut. Ne? Da ist die Frage, wie, ob man es beweisen kann. Und natürlich die ganz, ganz große Frage, wer ist denn überhaupt in Team Wagenknecht und könnte ihr folgen? Du hast ja gerade schon so ein paar Unterstützer aufgezählt, aber wie würdest du das einschätzen? Wen hätte sie da so mit an Bord? Auch vielleicht mal prozentual gesehen. Was hätte das für eine Schlagkraft?
Das ist immer die große Frage. Es ist ja so, es gibt aus dem Wagenknecht-Lager ist immer der Vorwurf, dass sich die Partei in die falsche Richtung entwickelt, sich eher an den Grünen oder der SPD orientiert und der klassische Vorwurf ist, man vergisst die Arbeiter und die einfachen Leute sozusagen. Das findet tatsächlich durchaus in der Partei Gehör, aber nicht in einer Art und Weise, dass es gelingen würde, zum Beispiel auf Parteitagen ausreichend Vertreter dieser Position zu entschicken als Delegierte, um an dieser Position etwas zu ändern. Mhm. Es war immer so, sagen wir mal, 25% bis ein Drittel halten zumindest Wagenknecht für eine wichtige Figur und auch die Kritik, Punkte, die sie an der Parteiführung hat, für durchaus relevant. Jetzt ist die Frage, wie viele von diesen, keine Ahnung, ein Viertel, ein Drittel, was auch immer, vielleicht ist es auch weniger, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, wie viele von denen würden mitgehen? Und da ist so mein Eindruck von den Gesprächen her, auch von den Treffen, die es gibt, von den Unterstützern, die sich zum Beispiel vor ein paar Wochen in Hannover getroffen haben, 250 Menschen, die quasi überlegt haben, ja, wie kriegen wir die Linke wieder auf Kurs oder gibt es überhaupt keine Chance mehr, die auf Kurs zu kriegen? Aber selbst da ist es wohl auch so, ja, dass dann wirklich mit Wagenknecht wegzugehen aus der Linke, dass es da ganz große Vorbehalte gibt, weil man natürlich dieser Partei sehr verbunden ist. Auf der anderen Seite ist natürlich durch diesen klaren Beschluss und diesen klaren rhetorischen Bruch zumindest, den es jetzt gibt, ist natürlich auch diesem Teil der Partei klar, dass man eigentlich nicht mehr erwünscht ist und da gibt es ja eh schon länger Austritte, genauso wie es aber auch schon länger Austritte gab. Mitglieder, die sagen, hey, Moment mal, ihr lasst euch von Sarah Wagenknecht auf der Nase rumtanzen, da mache ich nicht mehr mit.
Ich finde ja die Rhetorik der letzten Tage auch ziemlich krass, ehrlich gesagt. Also Klaus Ernst, hast du auch schon zitiert, sagt, der Vorstand will die Partei spalten. Okay, aber dann höre ich zum Beispiel Sevim Dadelen, die nennt diesen Konflikt selbstzerstörerisch oder spricht von einer Logik der Säuberung. Puh, stellen sich einem ja auch eher die Nackenhaare. auf. Wie war das denn heute in der Fraktion? Die Fraktion hat sich ja heute getroffen, ne, was sie regelmäßig tut. Wie war da die Stimmung?
Naja, sie trifft sich noch und das Ganze wird gegen Ende der Sitzung, man hat ein paar Gewerkschafter eingeladen, junge Gewerkschafter. Das heißt quasi, man kann jetzt nicht sofort auf das Thema eingehen, was glaube ich auch Dietmar Bartsch, der das Thema gerne flach halten würde, ganz recht ist. Und dann am Ende wird man sicherlich drüber sprechen. Aber tatsächlich mit allen, mit denen ich vorher gesprochen habe zu diesem Thema, da ist keine Entscheidung zu erwarten, sondern de facto wird es die üblichen Stellungnahmen geben. Die Wagenknecht-Kritiker in der Fraktion werden nochmal betonen, dass man dem Ganzen jetzt folgen sollte und dass es so nicht weitergeht. Die Verteidiger, soweit sie denn anwesend sind, werden sagen, nee, das ist nicht so und sie ist noch Teil dieser Fraktion. Und am Ende des Tages wird man auseinandergehen, wie eigentlich inzwischen an jedem Dienstag in der Sitzungswoche, zerstritten, unglücklich und ohne, dass sich groß was bewegt hat. Also das ist eigentlich so der Modus, den die Linke in der Legislaturperiode mehr oder weniger, in dem sie sich befindet. Und darin wird sich auch jetzt durch dieses Wochenende nicht unbedingt etwas ändern. Denn tatsächlich, das wird nicht passieren, dass es eine Niederlegung des Mandats gibt. Und es gibt keine Mehrheit in der Fraktion dafür, dass Sarah Wagenknecht zum Beispiel ausgeschlossen wird, weil eben Dietmar Bartsch und Amira Mohammed Ali, die beiden Fraktionschefs, ihre Macht darauf aufbauen, dass es eben ein Bündnis des Bartsch-Lagers mit dem Wagenknecht-Lager, zu dem Mohammed Ali gehört. Ja, und die können eigentlich alles runterstimmen beziehungsweise eben gar nicht zur Abstimmung bringen.
Wie sehr fühlt sich die Partei denn gerade von ja einer Wagenknecht-Partei bedroht oder auch schon von dem Streit darum, ne, und da irgendwie alle Fugen zusammenzuhalten?
Na, inzwischen würde ich sagen, sieht es der Teil, der Sarah Wagenknecht kritisch sieht, eigentlich eher als Chance, diesen Konflikt zu beenden. Es gab ja, sie hat ja schon gesagt, sie möchte nicht mehr antreten bei der nächsten Bundestagswahl für die Linke 2025. Auch da hieß es dann schon, naja, das ist eigentlich ganz gut für uns, weil dann spätestens, wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, ist ja klar, sie wird nicht mehr plakatiert von uns, sie spricht nicht mehr für uns und wir werden uns da neu aufstellen und spätestens dann wird klar, für was die neue Linke steht und die neue Linke in Anführungszeichen. Das unterscheidet sich tatsächlich von dem, was Sarah Wagenknecht vertritt. Nämlich Sarah Wagenknecht hat eine wirtschafts- und sozialpolitisch linke Politik, soweit kein Dissens mit der Parteimehrheit. Aber sie hat eine gesellschaftspolitisch konservative Politik. Also zum Beispiel hat sie sehr großes Verständnis gezeigt für den Asylkompromiss, der vergangene Woche gefunden wurde, wo die Linke und auch die Linksfraktion übrigens als einzige Partei im Bundestag wirklich explizit sagt, wir wollen das nicht. Also es gibt natürlich Grüne, Teile von Grünen und auch kleine Teile der SPD, die sagen, wir wollen das nicht. Aber im Endeffekt des Tages tragen die es ja mit. Und die Linke sagt, nee, wir wollen das nicht. Das ist uns menschenfeindlich. Und das sind eben Themen, zum Beispiel eben Migration, Flüchtlingsfragen, Flüchtlingspolitik, Minderheiten, Rechte etc. Das sind eben Themen, die für Sarah Wagenknecht völlig irrelevant sind und wo sie auch sagt, Moment mal, liebe Linke, wenn ihr in diese Richtung geht, dann seid ihr einfach, oder Klimapolitik ist auch ein Beispiel, wenn ihr in diese Richtung geht, liebe Linke, dann seid ihr eigentlich zu verwechselbar mit den Grünen zum Beispiel. Und wir brauchen eine Politik, die tatsächlich links in den Wirtschaftsthemen ist, aber für die, in Anführungszeichen, normalen Leute, heißt aber entsprechend auch eher konservativ gesellschaftspolitisch.
Ist die Frage jetzt, ne, abgesehen davon, dass die ganze Causa Wagenknecht zu Streit führt, was heißt das denn dann auch tatsächlich für die Partei, dass eines ihrer prominentesten Gesichter ja auch weg ist? Sie zieht ja auch viele Menschen an, ob es jetzt der Parteispitze da gefällt oder nicht und vielleicht auch diejenigen, die dann ihre Positionen teilen. Was ist da deine Prognose?
Ich bin weiterhin der Meinung, egal ob Sarah Wagenknecht eine Partei gründet oder nicht, die Linke wird sehr schwer haben, in den nächsten Bundestag zu kommen. Man weiß natürlich nicht, was bis dahin ist, aber man hat es tatsächlich in den vergangenen Jahren nicht geschafft, weitere Gesichter prominent zu machen, weil man so mit sich selber beschäftigt war. Es gibt einige politische Talente in der Linken, aber die sind relativ unbekannt. Die Linke als Partei und auch als Fraktion ist auch auf diese neue digitale Medienwelt nicht wirklich gut eingestellt. Also sozusagen direkt zu den Wählern zu sprechen. Die Linke ist auch dadurch, dass sie ganz verschiedene Formen verkörpert. Zum Beispiel in Thüringen regiert man, in anderen Ländern regiert man mit. Anderswo ist man Opposition wie im Bundestag. Oder man ist auf der Fläche im Westen fast gar nicht mehr in den Landtagen vertreten. Auch dadurch ist man so breit in der Art und Weise, was man verkörpert, von Regierungspartei bis zu starker Oppositionspartei, dass man letztendlich alles irgendwie unter einen Hut bringt und dadurch verwechselbar ist. Und das ist tatsächlich das Problem, dass Persönlichkeiten auch im Jahr 2023 natürlich wahnsinnig ausgleichen könnten. Und Sarah Wagenknecht wäre eine Persönlichkeit, aber sie steht eben nicht mehr für die Inhalte, die die Linke verkörpert. Mhm. Aber es gibt eben niemanden, auch nicht Janine Wissler, die im Moment oder der in diese Rolle schlüpfen könnte. Und das wird auch lange dauern, so jemanden aufzubauen. Und die Zeit hat man nicht.
Johannes, ich danke dir für die Expertise hier im Podcast. Kann ja nie schaden. Schöne Grüße nach Berlin.
Tschüss.
Also bevor wir uns anhören, welche Vorschläge da jetzt auf dem Tisch liegen, um die sogenannte Sterbehilfe neu zu regeln, da lohnt es sich auf jeden Fall erstmal zu schauen, wie das jetzt läuft und warum wir überhaupt an diesem Punkt der Debatte sind. So viel mal vorweg, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, selbst zu bestimmen, wie er sterben möchte. Natürlich nur insofern man das überhaupt selbst in der Hand hat. Das ist ja bei Unfällen, Krankheiten, Mord, ja leider oft nicht so. Und eingeschränkt war dieses Recht auch lange, als die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe noch verboten war. Und genau dieses Verbot hat das Bundesverfassungsgericht aber 2020 gekippt und damit dann eben Beschwerden stattgegeben oder die hatten halt Erfolg von Selbsthilfeorganisationen, von manchen Ärztinnen und Ärzten, schwerkranken Menschen. Kann ich jetzt drüber sprechen mit Gudula Geuter, unserer Juristin im Hauptstadtstudio. Gudula, um da nochmal zurückzublicken, was hatten diese Menschen denn damals genau an der Regelung bis 2020 kritisiert?
Du hast es ja eben schon eingegrenzt, worum es eigentlich geht. Ich finde es trotzdem wichtig, nochmal zu sagen, worum es auch nicht geht. Es geht nicht um sogenannte aktive Sterbehilfe. Es geht nicht um Tötung auf Verlangen, was möglicherweise dasselbe ist, aber die Begriffe gehen manchmal durcheinander. Es geht darum, dass eben tatsächlich jemand sich selbst das Leben nehmen will und ein anderer ihm dabei hilft. Mhm. Und das war ewig so, sozusagen. Wenn die Haupttat nicht strafbar ist, dann ist die Beihilfe dazu auch nicht strafbar. Das ist die Grundregel im Strafrecht, mit der auch lange Zeit es wenig Probleme gab, bis dann die Sterbehilfevereine auftauchten und auch einzelne Ärzte auftauchten, die gesagt haben, ich habe nicht nur schon Beihilfe zum Suizid geleistet, sondern ich will das auch wieder tun. Und da hat der Gesetzgeber, und zwar mit einer relativ breiten Mehrheit, der Bundestag, gesagt, das wollen wir nicht, das muss man eingrenzen, und hat damals eben die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, Paragraph 217 Strafgesetzbuch, unter Strafe gestellt mit bis zu 3 Jahren Haft oder mit Geldstrafe. Und zwar generell die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung war unter Strafe gestellt. Und geschäftsmäßig heißt eben dieses, ich würde es auch wieder tun. Das heißt, da muss gar keine Gewinnerzielungsabsicht dabei sein, nichts, sondern
kein
gemeint,
Geld geflossen sein. Mhm, genau.
Kein Geld geflossen sein. Gemeint waren die Sterbehilfevereine oder eben auch Leute, Ärzte insbesondere, die sagen würden, wenn wieder jemand kommt, dann mache ich es auch wieder. Oder auch die Tochter, die sagt, das war jetzt mein Vater, im Fall meiner Mutter würde ich es wieder tun.
Das ist nochmal wichtig fürs Verständnis und zum Teil klingt da ja auch die Begründung schon durch. Also mit welchen Argumenten hat denn da wer jetzt genau gegen dieses damalige Verbot argumentiert?
Das waren zum Teil Sterbewillige, die gesagt haben, ich bin, wenn mir niemand helfen kann dabei, und sei es auch ein Sterbehilfeverein, angewiesen auf einen qualvollen Suizid. Das liegt natürlich das auch zum Teil in der Hand des Einzelnen. Ich will jetzt keine Methoden aufzählen, aber es gibt für Leute, die sich in der Welt bewegen können und die viele Möglichkeiten haben, natürlich auch nicht nur die ganz grässlichen aus dem Fenster springen oder was weiß ich. Aber gleichwohl, gerade wenn man eingeschränkt ist, dann werden eben auch diese Möglichkeiten weniger. Das war ein Teil der Leute, die nach Karlsruhe gezogen sind. Dann waren das aber auch die Sterbehilfevereine, dann waren das auch Ärzte, die eben gesagt haben, das gehört zu meinem Berufsbild, so wie ich das verstehe. Und dann waren das auch Palliativmediziner, die gesagt haben, wir werden hier in den Graubereich gedrängt. Wobei Palliativmediziner da sehr gespalten sind. Es gibt viele, die ganz kategorisch gegen jegliche Förderung der Selbsttötung sind. So, und das war eben die Ausgangslage. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so wie der Gesetzgeber das konzipiert hatte, so rigoros geht das nicht, weil, wie gesagt, darüber kann man sich zum Teil streiten, aber so die Richter faktisch die freie Entscheidung über die Frage des Suizids den Leuten verwehrt wird. Und das sei eben eine zu starke Einschränkung von Menschenwürde, allgemeinem Persönlichkeitsrecht.
So, und dass es jetzt dieses Urteil dann gab, heißt eben, wenn man halt das öffnet, dann muss es aber auch Rahmenbedingungen geben. Also bisher war es verboten, jetzt ist es das nicht mehr. Da muss es Rechtssicherheit geben. Deswegen wird darüber debattiert, wie die denn aussehen könnte. Und da gab es ja lange Zeit jetzt, wir haben auch im Podcast schon mal darüber berichtet, da gab es 3 Gesetzentwürfe, die eben die Bedingungen für den assistierten Suizid festlegen wollen. Und seit heute sind es dann aber nicht mehr 3, sondern nur noch 2. Deswegen sprechen wir auch heute drüber. Wer hat sich denn da zusammengetan und was sind sozusagen jetzt die unterschiedlichen Forderungen, die da zu Papier gebracht wurden?
Also erstmal die Leute, die Gesetzentwürfe vorlegen, sind die, die es regeln wollen. Es gibt auch die, die finden, man sollte eigentlich das gar nicht regeln. Und dafür gibt es 2 völlig gegenteilige Gründe. Die einen sagen, wenn man überhaupt anfängt, das zu regeln, dann setzt man das auf Bahnen und dann kommen Leute auf dumme Gedanken. Und die anderen.
Also man fördert den Suizid erst recht, sozusagen.
Im Prinzip. Also das könnte eben dazu führen, dass da eine Struktur geschaffen wird, dass Verfahren vorgesehen werden und so weiter. Die Leute, die eigentlich nur darüber nachdenken, wie sie ihr im Moment ganz unbefriedigendes Leben anders gestalten können, möglicherweise in solche Bahnen gelenkt werden. Das ist eben eine Befürchtung. Eine andere Befürchtung ist oder eine andere Meinung ist, dass man sagt, wieso, muss man doch nicht regeln. So wie es jetzt ist, ist doch okay. Und so wie es jetzt ist, ist es eben so, dass auch die Sterbehilfevereine frei arbeiten können. Und die unterliegen natürlich den allgemeinen gewerberechtlichen, auch medizinischen Leitplanken und dann muss natürlich immer diese Grenze zur Tötung auf Verlangen sehr beachtet werden und so. Aber im Prinzip können sie eben, wenn es wirklich einfach nur die Beihilfe ist, das heißt im Prinzip, wenn es darum geht, das Medikament zu besorgen, darum geht es ja in der Praxis, dann können sie frei arbeiten. Und da gibt es dann eben zum Teil oder ganz überwiegend im Parlament den Willen, das zu kanalisieren, dafür Regeln aufzustellen, für jede Art der Beihilfe Regeln aufzustellen. Und da gibt es eben eine restriktivere und eine liberalere Linie und die Liberaleren haben sich nun zusammengetan. Das ist nicht weiter verwunderlich, die waren ursprünglich mal zusammen, haben sich dann getrennt und sind jetzt wieder zusammen. Das wird fast ein bisschen kleinteilig, wenn man versucht, die Unterschiede zu beschreiben. Ein wichtiger Unterschied ist, ob Minderjährige mit dabei sind oder nicht. Das sollen sie jetzt nach dem Entwurf nicht sein. Also man darf als Helfender keinem Minderjährigen helfen. Aber im Prinzip die sich zusammengetan haben, sind jetzt die Liberaleren.
Und was fordern die? Also fangen wir mal mit dem einen Entwurf an. Also das ist ja eine Gruppe um die Abgeordnete Helling-Pla und Künast, ne, soweit ich das gelesen habe. Was fordern die in ihrem Gesetzentwurf auch nochmal in Abgrenzung zu der zweiten Gruppe?
Die wollen im Prinzip, dass es eine Struktur gibt, eben wirklich eine auch staatlich insofern unterstützte Struktur, als der Staat darauf achten muss, dass das wirklich da ist, von Beratungsangeboten und wollen, dass es eben auch ein Verfahren gibt, in dem sichergestellt ist, dass Leute, wenn sie das wirklich wollen und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere freier Wille und Volljährigkeit, dass Leute dann wirklich an das Medikament kommen. Das ist die Zielrichtung. Und dafür ist ein Verfahren vorgesehen, in der Hoffnung, dass währenddessen der Sterbewillige dann nochmal gucken kann, ob das wirklich sein Wille ist, sich das Leben zu nehmen, in dem dann eben aber auch am Ende Hilfe stehen soll, wenn er oder sie das wirklich will. Und dazu soll es eben ein Netz von Beratungsstellen geben. Das kann man sich so vorstellen wie bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Das heißt eben auch so, dass das keine staatlichen Stellen sein müssen, sondern dass der Staat nur darauf achtet, dass das überhaupt existiert. Das können dann freie Träger sein oder was auch immer. Und in diesen Beratungsstellen soll ergebnisoffen beraten werden. Dann soll es eine Bedenkzeit geben, mindestens 3, höchstens 12 Wochen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ein Arzt sich vorlegen lässt, es hat diese Beratung gegeben, und dass der Arzt auch sagt, kann dieser Sterbewillige wirklich sich einen freien Willen bilden und hat er das auch getan oder sie? Und dann ist es dieser Arzt, diese Ärztin, der oder die das todbringende Medikament verschreibt oder gibt. Und da ist dann immer die Frage, ob man jemanden findet, wenn der eigene Arzt das nicht will, zu dem man ein Vertrauensverhältnis hat. Und für die Fälle, wo das nicht klappt, soll es tatsächlich eine vom Staat zu benennende Stelle geben, also von den Bundesländern, wo es dieses Medikament dann geben soll.
Klingt ehrlich gesagt nicht unkompliziert und auch als seien da schon einige Hürden auch drin. Ne? Allein 3 bis 12 Wochen, so ein nicht kurzer Zeitraum.
Ja, das lehnt sich wieder an, auch an Formulierungen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da steht auch drin, dass dieser Wille von einer gewissen Dauerhaftigkeit getragen sein soll. Also es geht nicht darum, dass jemand einfach aus dem Moment heraus das entscheidet. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Sehr viele Suizide in Deutschland werden niemals in dieses Verfahren kommen, weil das Momententscheidungen sind oder Entscheidungen sind von Menschen, die nicht einfach planvoll überlegen, wie könnte ich meinem Leben ein Ende setzen und nehme ich dieses oder jenes Verfahren, sondern sehr häufig sind das eben Extremsituationen und da hilft auch ein solches Verfahren nicht. Das ist, glaube ich, wichtig für die Bewertung dieser Geschichte. Es geht um eigentlich eine Minderheit der Fälle, in denen das wirklich selbstbestimmt und planvoll passieren soll und für diese Fälle kann das bereitgestellt werden. Für die anderen kann man nur mit Präventionsangeboten arbeiten und mit möglichst vielen Hilfestellungen. Das ist aber dann ein anderes Thema. Das wird immer wieder in der Debatte verknüpft. Die Leute, die jetzt hier diesen Entwurf vorgestellt haben, haben gesagt, sie wollen dafür jetzt auch eine Frist setzen, dass da mal was geschaffen wird. Und haben einen Entschließungsantrag vorbereitet, der gleichzeitig verabschiedet werden soll. Aber in der Realität gehören die beiden Punkte zusammen. De facto sind das zwei wirklich unterschiedliche Spuren.
Verstehe. Und wie unterscheidet sich denn jetzt die Gruppe um Lars Castellucci, ist das ja von der SPD, wie unterscheidet sich jetzt deren Ansatz von dem der zweiten Gruppe? Gibt es da noch grundsätzliche Differenzen?
Ja, die grundsätzliche Differenz ist das Ziel. Das ist sehr viel mehr von Lebensschutz getragen. Das schlägt sich auch darin nieder, dass es wieder der Weg über das Strafrecht ist, den dieser Entwurf wählt. Der ist lange nicht so restriktiv wie der vorherige, der vom Bundesverfassungsgericht gekippte. Und man muss auch dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat den Weg über das Strafrecht ausdrücklich offen gelassen. Aber trotzdem, es ist erstens eben erstmal verboten und strafbewehrt. Genau mit derselben Strafdrohung wie der alte Paragraph 217. Und dann kann aber das als nicht rechtswidrig eingestuft werden unter bestimmten Umständen. Da haben wir auch wieder hier eine Konstruktion, wie wir sie von der Abtreibung kennen. Das heißt, erstmal strafbewehrt, verboten, möglicherweise aber nicht rechtswidrig. Und zwar, wie in dem alten Gesetz, soll wieder das, was unter Strafe steht, grundsätzlich erstmal die geschäftsmäßige Förderung sein. Das heißt also eben auch wieder dieses auf mögliche Wiederholung angelegt. Das zielt eben auf die Sterbehilfevereine, kann aber sehr viel mehr Fälle umfassen. Und das soll dann nicht rechtswidrig sein, wenn, und das klingt jetzt so ähnlich wie der andere Entwurf, wieder Beratungspflichten eingehalten werden, Wartefristen eingehalten werden. Aber de facto sind die Hürden sehr viel höher. Mit 2 Untersuchungen durch Psychiater oder Fachärzte für Psychotherapie, mit einer weiteren Beratung. Und dann soll außerdem auch das eine Anlehnung an altes Recht zur Abtreibung, die Werbung für die Hilfe unter Strafe stehen.
Gut, dann fasse ich mal zusammen. Also wir haben jetzt 2 Gesetzentwürfe, die ja schon nochmal, wie du es beschreibst, einfach grundsätzlich sich unterscheiden vom Angang. Dann haben wir diejenigen, die sagen, eigentlich müssten wir gar nichts rechtlich ändern. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also mit dem parlamentarischen Verfahren, wie schnell könnte da was kommen oder setzen sich Kritiker noch durch? Wie ist da deine Prognose, wie es jetzt weitergeht?
Es gibt Leute, die ganz grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem gesamten Verfahren haben, die aber wegen der Verfassungsgerichtsentscheidung mit einer ganz restriktiven Haltung eigentlich nicht mehr weiterkommen, weil es diese Verfassungsgerichtsentscheidung nun mal gibt. Und dann haben wir jetzt diese 2 Entwürfe. Es hat schon eine erste Lesung im Bundestag gegeben. Es hat schon die Anhörung im Bundestag gegeben, auch mit vielen Verbänden und Fachleuten. Das heißt, in der 2., 3. Lesung kann der Bundestag entscheiden. Und das heißt, es gibt jetzt eine Phase, in der diese beiden Gruppen werben. Bisher hat der restriktivere Entwurf mehr Anhänger. Heute in der Pressekonferenz hieß es, dass der liberalere Entwurf, dass sich die Anhänger erhoffen, dass es mehr werden. Erstens, weil die Leute vielleicht vorher noch unsicher waren, welchem von den beiden sie zustimmen wollten und sich jetzt entscheiden können, indem sie einfach das einzige auf dem Tisch liegende Angebot wählen. Und zum anderen, weil vielleicht auch die Leute, die aus liberalen Gründen gar keine Regelung wollen, sich dann diesem Entwurf anschließen würden. Auf jeden Fall können nun beide Gruppen werben. Und dann gibt es die zweite, dritte Lesung vor der Sommerpause noch. So ist es geplant. Dann hat der Bundestag entschieden, dann kommt die Sommerpause und dann soll im Herbst der Bundesrat entscheiden.
Gudula, danke für die Informationen, für die Einordnung und auch für die kleine Zeitachse. Dann wissen wir, wie schnell es da jetzt vorangehen kann. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Und auch das möchte ich noch dazu sagen. Normalerweise, da berichten wir ja im Deutschlandfunk nicht über Suizide. Das tun wir deshalb nicht, weil wir uns dabei am Pressekodex orientieren. Und darin ist eben festgelegt, dass es gerade, wenn wir über Suizide berichten, da eine gewisse Zurückhaltung geben muss. Und das gilt natürlich insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände, aber es gibt eben auch Ausnahmen und die sind zu rechtfertigen, wenn es sich da um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von öffentlichem Interesse handelt. Und das ist in diesem Fall gegeben. Zurückhaltend sind wir auch deshalb, weil es eben auch bei der Berichterstattung über Selbsttötungen immer danach eine erhöhte Nachahmerquote gibt. Das wollen wir natürlich verhindern und auch noch den Hinweis dazu sagen, dass wenn jemand, der oder die uns hört, selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein sollte, es vielleicht nicht schaden kann, dass ich mal die Nummer der anonymen Telefonseelsorge hier lasse. Da gibt's rund um die Uhr AnsprechpartnerInnen und die Nummer ist die 0800 111 0111 und die 0800 111 0222. Auch im Netz zu erreichen unter www.telefonseelsorge.de. Alles Gute in alle Richtungen. Bevor der Podcast hier schon wieder voll ist und damit natürlich das Internet für heute, lasse ich uns noch mal ein bisschen in die Karten schauen. Denn das war tatsächlich einer dieser Tage, an dem ganz lange nicht feststand, machen wir jetzt die Themen oder doch was ganz anderes? Hätte sich die Bundesregierung heute zusammengerauft in Sachen Heizungsgesetz, hätten wir natürlich drüber gesprochen. Ist ja auch selten genug, dass allein schon die Tagesordnung des Bundestags zum Politikum wird. Die Frage, wird das umstrittene Gesetz jetzt in dieser Woche noch debattiert? Ja, nein, vielleicht.
Das hat Deutschland jetzt lange genug beschäftigt. Das hat die Koalition beschäftigt, nicht nur zum Besseren. Viele Debatten sind geführt worden. Es wird nicht besser, wenn man es liegen lässt. Und natürlich ist es auch so vereinbart worden. Das heißt, alle anderen Dinge, die auch vereinbart wurden, hängen daher auch dran. Also da geht es jetzt inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses Wärmegesetz, sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Und genau das ist heute eben nicht passiert. Die Fraktionschefs haben sich nicht einigen können und deshalb gibt's jetzt ein ziemlich besonderes Krisentreffen. Der Kanzler versucht zu schlichten, doch noch einen Kompromiss zu finden, um aus dieser echt verfahrenen Situation rauszukommen. Und zwar mit Grünen-Chef Robert Habeck und mit FDP-Chef Christian Lindner. Damit ist es dann nochmal schwieriger geworden, den Zeitplan bis zur Sommerpause einzuhalten. Und das Ganze hat eine Dimension erreicht, die echter Sprengstoff für die Koalition sein könnte. Gerade ist das jetzt ein Zwischenstand, ich sag mal so, to be continued, auch hier in der Tag. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Im Redaktionsteam heute Dirk-Oliver Heckmann. Ich sag danke und tschüss, Sarah Zerback, der Name. Bis zum nächsten Mal.